Jetzt gab es nur sie und den Wald. Kupferschimmernde Kiefern, große alte Tannen mit grauen Unterröcken. Der Himmel changierte von rosa zu hellblau, mit der tiefstehenden Morgensonne im Südosten und dem weißen Vollmond im Nordwesten. Sie strahlten um die Wette, und ihr Licht war ineinander verflochten wie der Zinndrahtschmuck der Sami. Sie schnallte ihre Langlaufskier an und glitt mit leichtem Abstoß über den harschen Schnee. Er war hart und glänzte, und es erforderte eine gewisse Geschicklichkeit, sich auf den Beinen zu halten, da die Skier immer wieder seitlich wegrutschten. Unter den Bäumen, wo der geschmolzene Schnee herabgetropft und gefroren war, war der Harsch besonders fest und glich körnigem, dickem Glas. Wenn die Morgensonne zu sehr wärmte und den Schnee aufweichte, könnte sie diese schattige Route wählen. Aber noch trug der Harsch, und sie kam mühelos voran. Die Stahlkanten ihrer Langlaufskier hinterließen kaum Spuren. Sie hörte Raben, die aus der Ferne fast wie bellende Hunde klangen, aber nach wenigen Augenblicken tauchten sie auf und flogen spähend über sie weg, riefen sich etwas zu. Die Zeit verging, und sie war erstaunt, als sie das Rauschen des Wassers hörte. War sie etwa bereits am Ziel? Sie schaute auf die Uhr. 5:30. Sie legte das letzte Stück zwischen den beiden zurück, die bereits ihre wolligen Kätzchen trugen. Sie folgte dem Gebirgsbach stromabwärts bis zur Schneebrücke. Sie war noch da. Ein schöner Steg aus Schnee und Eis über der obersten Stromschnelle. Erst einmal wollte sie Kaffee trinken. Nur 20 Meter von der Brücke entfernt stand auf einem Hügelchen eine hübsche, kleine, knorrige Krüppelkiefer. Um ihren Stamm herum war der Schnee bereits geschmolzen. Dort konnte sie ein Feuer machen. Sie sammelte Trockenholz und was sie sonst zum Anzünden benötigte. Graue Tannenzweige, Birkenrinde, Bartflechte und Wacholderreisig. Sie schlug ein Loch in den Harsch und füllte Kaffeekessel und Kochgeschirr mit Schnee. Sie wagte sich nicht zum Wasserholen an den Fluss, denn das Ufer war vereist und sie wollte nicht hineinfallen. Über die unzureichende Logik dieser Vorsichtsmaßnahme musste sie lächelnd den Kopf schütteln. Aber es sollte nun einmal so geschehen, wie sie es sich vorgenommen hatte. Mit dem Zündstein machte sie Feuer. Sie war stolz darauf, überall und bei jedem Wetter ohne Streichhölzer Feuer machen zu können. Seit über 5 Jahren hatte sie dieselbe Streichholzschachtel in der Tasche. Aber eigentlich war es lächerlich, sich innerlich damit zu brüsten. Als der Kaffee aufkochte, klingelte zu ihrem großen Erstaunen ihr Handy. Sie nahm den Kaffeekessel vom Feuer und zog das Handy aus der Innentasche ihrer Jacke. 6:03. Eine Festnetznummer. Wer hatte heutzutage noch ein Festnetz? Es war eine 0981-Vorwahl. Das Dorf ihrer Kindheit lag in der Region. Argwöhnisch starrte sie auf ihr Handy. Sie hatte jahrelang nicht mehr mit Leuten aus der Gegend gesprochen. Das Klingeln nahm kein Ende. Schließlich nahm sie das Gespräch an. Eine Männerstimme. Sie klang jung. »Spreche ich mit Ranghild Pekkari?« fragte er. »Also, ich fürchte, dass ich Ihnen eine sehr traurige Nachricht überbringen muss.« Der Mann am anderen Ende nannte seinen Namen und erzählte, er sei der Besitzer des Lebensmittelladens in Yunus Huando. »Es geht um Ihren Bruder«, sagte er. »Henry Pekkari. Er war seit fast 3 Wochen nicht mehr im Laden.« Ranghild sah ein, dass sie etwas sagen musste. Aber ihre Gedanken waren träge und tasteten sich mühsam voran, wie ein mit Valium vollgepumpter Patient. Sie brachte kein Wort über die Lippen. Der Lebensmittelhändler fuhr fort. »Vielleicht hat es nichts zu bedeuten, aber Henry kauft normalerweise jeden Donnerstag ein, wenn die Lieferung vom Systembolaget eingetroffen ist.« »Hallo? Oled Gosiella? Sind Sie noch dran?« »Ja. Ich bin da«, sagte Ranghild. »Ich dachte schon, die Verbindung sei unterbrochen. Also, es kommt schon mal vor, dass er wegbleibt, wie jetzt, wenn dem Eis nicht mehr zu trauen ist. Dann sitzt er auf der Insel fest. Dann können Wochen vergehen. Aber er ruft dann immer an. Er wohnt ja allein. Wenn er nicht rüberkommen kann, meldet er sich immer. Wir hier im Laden sind wohl die Einzigen, die er trifft und mit denen er redet. Ich habe versucht, ihn telefonisch zu erreichen, gestern und heute früh. Aber er geht nicht dran.« »Was Sie nicht sagen«, erwiderte Ranghild Pekkari äußerst kühl. Ein Ton, den sie anstrengenden Angehörigen oder dem Klinikchef und seinem Fußvolk gegenüber gerne verwendet hatte. Sie betrachtete den Kessel. Der Kaffee war inzwischen kalt. Sie konnte ihn zwar aufkochen, aber dann würde er wie Katzenpisse schmecken. »Geschieht mir recht«, dachte sie. »Meine letzte Tasse Kaffee ist ein Eiskaffee.«